Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Noch 2 Tage bis Weihnachten. Die Erwartungen sind hoch, die Fallhöhe bekanntlich auch. Für friedfertige Tage im Kreise ihrer Lieben empfehlen nicht nur Mine und Fat Tony diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, die Rom-Com, die romantische Komödie in der Glotze.
Wenn wir nicht mehr können,
was in diesem Jahr in Sachen Rom-Com zur Auswahl steht, gleich Thema hier im Kompressor. Man mag es nicht glauben, aber Donald Trump regiert noch. Gestern hat er eine Executive Order erlassen, ein Dekret, das vorschreibt, die Staatsarchitektur der USA solle künftig beautiful sein. Diese neue Anordnung, die schauen wir uns jetzt genauer an mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Welche Bedeutung hat eigentlich so eine Executive Order genau?
Eine ganz zentrale und herausragende, einfach deswegen, weil sie gilt genau so lange, bis sie von irgendjemandem aufgehoben wird, also von einem kommenden Präsidenten oder vom Parlament oder von einem Gericht. Aber bis dahin gilt sie und es gibt ganz viele Executive Orders, zum Beispiel die Vorgängerordner zu dieser, nämlich was ist eine amerikanische Staatsarchitektur, die gelten über viele Jahrzehnte, werden manchmal sogar einfach vergessen und dann erst im Konfliktfall wieder aus der Schublade rausgeholt. Das ist rechtshistorisch einer der vielen, vielen Reste jener königlichen Machtbefugnisse, die beim Schreiben der amerikanischen Verfassung 1792 übrig geblieben sind von den Rechten des britischen Königs. Aha. Und die eben niemals wirklich relativiert wurden in irgendeiner Form und heute immer mal wieder benutzt werden. Nicht zuletzt dann, wenn eben der Präsident Probleme mit dem Repräsentantenhaus oder dem Senat oder den Gerichten hat.
Nikolaus, gegen schöne Architektur, da hat ja niemand so wirklich was einzuwenden, aber bei Trump kann schön ja einiges bedeuten. Er hatte ja zum Beispiel immer von einer großen, schönen, mächtigen Mauer gesprochen, die an der Grenze zu Mexiko entstehen soll. Was meint er denn diesmal mit schön? Was will er da erreichen?
Ja, für die Mauer gab es ja sogar einen richtigen Architektenwettbewerb zwischen, ich glaube, 7 Firmen und dann mussten die sich entscheiden. Aber dann geht es eigentlich um eine Nutzarchitektur. Während für Staatsarchitektur hat Trump, und da ist er ganz konservativer im ganz klassischen Sinne, hat er eine bestimmte Vorstellung, nämlich die, dass die Staatsarchitektur der USA sich irgendwie an klassizistischen Modellen orientieren sollen, wie sie seit der Renaissance entstanden sind, in Westeuropa im Wesentlichen. Während er das scharf trennt davon, was ein Privatmann machen darf. Also er selber hat ja seine Bauten, die Bauten, die er selber betreut hat, vor allem, die sind ja so ein bisschen auf der Ebene Velour-Tapete mit röhrendem Hirsch davor.
Und bling, bling, aber ne? Immer viel Gold und so, ne?
Ganz viel bling, bling und ganz viel Gold und Bronze und vor allem braunes Glas. Er liebt braunes Glas. Aber das ist sozusagen ganz modisch, während die Staatsarchitektur muss überzeitlich sein. Die muss sozusagen in die Zukunft und in die Vergangenheit zurückweisen wollen. Und das ist eigentlich eine ganz klassische Position zur Architektur in den USA, wie man sie seit den 1780er Jahren hat.
Und so eine, sagen wir mal, ja, staatlich angeordnete Architekturpolitik, hat es die in den USA so überhaupt schon mal gegeben?
Es hat es insofern gegeben, als es vorher immer einen Common Sense gab. Das, was ist sozusagen angemessen? Oder sehr lange gab es diesen Common Sense, nämlich, dass die Architektur der Republik sich anschließen soll an die demokratischen griechischen Staaten, also vor allem an Athen und an die der Römischen Republik. Also was zum Beispiel ausgeschlossen war, war dieser unglaubliche Pomp, den die Römische Republik, den das Römische Kaiserreich entfaltet hat und der dann von den großen europäischen Monarchien mit großer Vorliebe übernommen wurde. So, man hat gesagt, wir wollen eine einfache, wir wollen eine klare, wir wollen eine klassische, ewigzeitige Architektur haben. Und dieses Ziel, das gab es seit den 1780ern und erst in den 1960er Jahren, unter John F. Kennedy wurde dieser Common Sense aufgebrochen dadurch, dass man gesagt hat, nein, wir müssen eine Architektur haben, die an den Ort angepasst ist, die an die Funktion angepasst ist, die auch an den Geschmack der Bürger in der umgebenden Gemeinde angepasst ist. Und erst seitdem wird überhaupt Staatsarchitektur in den USA als ein relativ liberales Produkt betrachtet, bei dem eben ganz unterschiedliche Stilformen zur Geltung kommen können.
Wie wird denn eigentlich jetzt Trumps Dekret bisher aufgenommen? Also nehmen wir beispielsweise mal die Architektenseite. Wird da Begeisterung übermittelt oder was für Reaktionen haben wir bis zur Stunde gehört aus den USA?
Also die Architektenverbände, also der Architecture Association of America, Architecture and Engineers, also mit I, die haben sich sofort dagegen gestellt und haben gesagt, das ist vollkommener Irrwitz, dass wir jetzt wieder anfangen, mit römischen Säulen und griechischen Säulen zu arbeiten oder in den Formen des Art Deco wie unter Roosevelt, der ja auch klassizistisch orientiert war, also die Architektur der 1930er Jahre und mit großen geschlossenen Wänden und mächtigen Fassaden und mit geschlossenen Türen, am besten noch mit Bronze-Deko etc. Sondern sie wollen eben weiterhin eine größere Freiheit. Sie wollen vor allen Dingen viele Architekturwettbewerbe. Das gehört für Architekten sich so. Aber sie wollen eben vor allem auch, dass Architektur weiter lokal verbunden ist. Und das ist ein großes, zentrales Thema auch in den USA. Einfach deswegen, weil über das Wahlsystem für die Abgeordneten, für die Richter, für die Sheriffs etc., also das funktioniert ja alles per Wahl, gibt es eine viel größere Abhängigkeit der Verwaltung davon, was ist der Geschmack der Bürger in dem Sinne. Und das möchte man eben an sich wirklich aufrechterhalten. Und bis jetzt war die Föderation auch immer so eine Art Garant dafür, dass gegen konservative Bürger auch mal was durchgesetzt werden konnte an Neuerungen, dann ästhetische Neuerungen. Aber gerade die Konservativen finden das zum größten Teil, und dazu gehört Trump auch, wirklich fürchterlich, was in den letzten 40 Jahren entstanden ist, und lehnen das im Stück ab.
Nochmal letzte Frage, Nikolaus Bernau. Am 20. Januar wird ja bereits Joe Biden als neuer Präsident vereidigt. Der hat zum Beispiel angekündigt, sofort zum Pariser Klimaschutzvertrag zurückzukehren. Wird er denn dann möglicherweise auch diese neue Trump'sche Geschmacksrichtlinie sofort wieder aufheben?
Das ist extrem unwahrscheinlich, und zwar aus mindestens zwei Gründen. Das eine ist, auch Joe Biden, wenn man sich seine Privatarchitektur anguckt und wie er lebt, und das haben wir ja vor ein paar Wochen mal gemacht, dann sieht man, der lebt eben auch sehr konservativ eigentlich. Der findet diesen Kanon von klassizistischer Innenarchitektur durchaus richtig. Das ist das eine. Und das zweite ist, er hat wirklich anderes zu tun, als sich jetzt um irgendwelche Gestaltungsrichtlinien zu kümmern. Da muss man eben schon wirklich Präsident im Abgang sein, um da nochmal ein großes Dekret zu erlassen.
Donald Trump will per Dekret einen klassischen Stil für Regierungsbauten verordnen. Wir sprachen dazu mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Herzlichen Dank.
War eine Freude.
Ob Märchen, Komödien oder Filme wie Stirb langsam, das Fernsehprogramm zu Weihnachten ist jedes Jahr so ziemlich das Gleiche. Aber wie feiert eigentlich die Streaming-Welt Weihnachten? Die Bloggerin und Soziologin Nadia Shehadeh hat sich für uns auf den einschlägigen Portalen umgesehen. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wie kann man das Streaming-Programm im Wesentlichen zusammenfassen?
Also dieses diesjährige Weihnachtsprogramm, würde ich sagen, same, same, but different. Also Apple TV zum Beispiel operiert so ein bisschen nach dem Motto Klasse statt Masse. Da gibt es ganz groß dieses Jahr die Mariah Carey Magical Christmas Show. Die hat auch aktuellen Corona-Bezug, ist aber ein Format wie aus einer ganz anderen Zeit. Also unfassbar viel Glamour, alles richtig kitschig, überdimensional. Also eine sehr aufgepumpte Show einfach, und es sind viele mega Gaststars dabei, wie zum Beispiel Ariana Grande oder auch Snoop Dogg. Und da kommt man sich schon ein bisschen vor wie in so einer überdimensionierten Christmas-Version der MTV Awards. Mhm. Und das ist wie so ein Gruß aus eigentlich schon lang vergangenen Zeiten. Das soll aber wahrscheinlich auch genauso sein. Außerdem läuft bei Apple auf jeden Fall noch der alte Zeichentrickklassiker, die Peanuts, fröhliche Weihnachten. Mhm. Das war es dann aber auch eigentlich schon. Und ich würde ansonsten auch die Serie Dickinson über die Dichterin Emily Dickinson als würdig erachten, über die Feiertage gut zu unterhalten. Die wurde zwar nicht für Weihnachten produziert, aber die kann auf jeden Fall mithalten mit so diesen historischen Mehrteilern, wie man die vor einem Jahrzehnt auch gerne mal bei Arte zur Weihnachtszeit geschaut hat. Ja, aber ansonsten muss man sagen, Apple hält sich elegant zurück und übt sich, außer bei der Carrie-Geschichte, schon ziemlich im Weihnachts-Understatement.
Und wenn wir jetzt mal auf die Konkurrenz schauen, also jetzt der große Player Netflix zum Beispiel, was bietet der?
Ja, Netflix ist da tatsächlich der große Player und bedient da quasi auch wie so eine heilige Dreifaltigkeit. Also Filme, Serien, Weihnachtsspecial. Das ist mittlerweile schon Standardsortiment jedes Jahr. Und da ist von wirklichem Schrott bis zu wirklich guten Produktionen auch einfach alles dabei. Es gibt natürlich in diesem Jahr auch eine ganze Reihe neuer Romcoms, also diese neue Art romantischer Weihnachtskomödien, und viele von denen werden zwar vom Publikum richtig gefeiert und geliebt, aber von den Kritikern gehasst. Zum Beispiel Holiday ist dieses Jahr eine romantische Komödie, die halt wie so ein schlechter Aufguss aller Weihnachtsfilm-Schmonzetten wirkt. Also das Muster ist dann natürlich immer gleich bei solchen Filmen. Es ist Weihnachten, ein Mann und eine Frau treffen und verlieben sich. Und ja, das hört sich wahrscheinlich plump an, und das ist dann meistens in diesem Film auch genauso plump.
Wir hören mal kurz rein.
Er ist mein Holiday-Date. Holiday-Date nur für die Feiertage, ohne Verpflichtung.
Unsere Hände lagen aufeinander. Hast du verhütet?
Wenn du ihn magst und er dich mag, wo gibt's dann ein Problem? Ich kann ihn nicht mögen, bevor ich nicht ganz genau weiß, dass er mich auch mag.
Menschen sind nicht dafür gemacht, an Feiertagen allein zu sein. Mein Baby gehört zu mir, ist das klar?
Ja, das klingt nach altbewährtem Rezept, aber es klingt auch irgendwie ganz schön aus der Zeit gefallen. Also als wären wir doch eigentlich gerade bei anderen Themen, oder?
Ja, also ich muss auch sagen, wenn man gerade in diesem Jahr diese Art von Weihnachtsfilmen sieht, in denen also dann auch größere Familienweihnachtsfeiern stattfinden oder neue Romanzen sich anbahnen und zelebriert werden und dann am besten noch in überfüllten Weihnachtslocations wie so Christkindlmärkten oder Shoppingmeilen, also kann man schon sagen, das kann gar nicht weiter von unserer Realität entfernt sein, die wir gerade haben. Das ist eigentlich fast schon Science Fiction. Aber das gehört ja auch immer schon zum Genre Weihnachtsfilm dazu, dass es sehr unrealistisch war und dass jedes Klischee mitgenommen wird. Also auch so der Schnee an Weihnachten ist da ja immer obligatorisch, obwohl der ja auch nicht automatisch jedes Jahr bereitgestellt wird. Also zumindest in unseren Breitengraden nicht. Ja, und dass das größte Geschenk dann eben die große Liebe ist, das ist natürlich auch so ein Hetero-Klischee schlechthin. Und manche Filme sind so übertrieben kitschig und von der Story so unrealistisch, also auch ohne Corona unrealistisch, dass sie dann fast schon wie so eine unfreiwillige Persiflage von Weihnachtsfilmen wirken. Also so wie bei Netflix zum Beispiel Prinzessinnentausch. Da gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil und der ist halt wirklich derbe, derbe Klischee-Film.
Meine Damen und Herren, Lady Fiona Pembroke.
Maggie Moo. Oh. Ein Doppelkinn, das lösche ich lieber.
Nun wird's lustig.
Oh wow, das hört sich wirklich verdammt lustig an und auch irgendwie auf gewisse Weise verdammt regressiv. Warum will man das offenbar jedes Jahr wieder sehen? Oder sagen wir, warum will das Publikum das offenbar jedes Jahr wieder sehen?
Also Netflix ist ja schon seit langem auf dieses Zugpferd Weihnachts-Romcoms aufgestiegen und die Filme sind sehr erfolgreich, sonst würden sie ja auch nicht jedes Jahr wieder neu aufgelegt werden. Und es gibt da einfach auch so eine ganze Produktionsindustrie, also auch am laufenden Band Weihnachtsserien, und das ist in dieser Frequenz tatsächlich auch eine recht neue Entwicklung, weil eben das Publikum natürlich dann auch ja beliebte Formate richtig durchbingen will stundenlang. Und dann werden manchmal nicht nur kleine Filmchen, sondern ganze Staffeln Weihnachtsgeschichten rausgehauen, manchmal auch mit Fortsetzungen. Und ich glaub, das liegt daran, dass eben dieses Stillen eines Bedürfnisses nach einer heilen Welt und gewohnten Bildern, also gerade auch in diesem Jahr, nochmal Sachen sehen wie Eiskunstlaufbahnen, Weihnachtsmärkte, Shoppingmeilen, dazwischen auch mal die große Liebe. Ich glaube, dass das generell, aber vor allem in diesem Jahr auch nochmal so ein Kitschpflaster auf der Corona-geplagten Seele für manche ist.
Wo beobachten Sie denn diese akute Nostalgie-Sehnsucht sonst noch in der gestreamten Pop-Welt?
Oh, da gab es einiges in dieser Vorweihnachtszeit. Und ich glaube, so für mich persönlich war der Höhepunkt oder einer der Höhepunkte die Rückkehr der No Angels in den Popdiskurs. Also ausgelöst dadurch, dass die auch endlich mal in den Plattenkatalog bei Spotify aufgenommen wurden. Und das fiel in die frühe Vorweihnachtszeit. Und dann wurden auch direkt die Christmas-Hits der No Angels in den sozialen Medien hoch und runter gespielt. Das war auf jeden Fall ein schöner Gruß aus der Vergangenheit.
Balsam für die geschundene Seele. Okay, aber können Sie denn auch irgendwas empfehlen für die gestreamten Feiertage?
Ja, Klar, also Dickinson auf Apple, wie ich anfangs schon sagte. Auf Netflix empfehle ich Dash und Lily. Das ist so eine ganz charmante kleine Serie, in der sich zwei Teenager über ein kleines rotes Notizbuch im weihnachtlichen New York darüber kommunizieren, sich dabei verlieben. Das ist kitschig, das ist natürlich auch zuckersüß, aber ich finde mit ganz angenehmen Dynamiken zwischen den Darstellern, auch wenn es natürlich um klassische Teenager-Baustellen geht.
Lily?
Ja.
Ja, also das ist wirklich nett, auch wenn es, wie gesagt, eine klassische Geschichte ist. Und ich habe auch dieses Jahr auf Netflix total gerne Weihnachten zu Hause geguckt. Das ist eine norwegische Produktion, die bereits im letzten Jahr schon lief. Und ich muss aber auch sagen, dass mich persönlich in diesem Jahr sowieso der ganz große Kitsch so ein bisschen um den Finger gewickelt hat. Also ich habe auch Dolly Partons Christmas on the Square mit Begeisterung gesehen. Das ist ein Musical-Drama, das kein einziges Weihnachtsfilm-Klischee auslässt. Also Engelsfigürchen, Dolly singt und ich sag mal, die Songs sind natürlich auch hochgradig kitschig.
Da müssen wir kurz nochmal reinhören, ist klar.
Auf jeden.
Wherever you go, you'll always leave an afterglow. Be a beacon in. Light your lamp and spread the light. May this little
light. Oh ja.
Ja. Also ich sag auch.
Wurde nichts ausgelassen, ne?
Ja, Kariesfaktor 10.000 bei der Süße. Ja, also man sieht, es wurde alles mitgenommen dieses Jahr. Und wäre das jetzt eben gerade beim letztgenannten nicht Dolly Parton in dem Ganzen gewesen, dann wird man das oder würde ich das wahrscheinlich auch ganz schrecklich finden. Aber da Parton in diesem Jahr sowieso einfach eine ganz große Heldin gewesen ist, also auch mit ihrer überdimensionierten Spende für die Forschung am Corona-Impfstoff, verzeiht man da einfach nochmal alles. Und ich habe das mit Begeisterung mitgenommen.
Die Soziologin und Bloggerin Nadja Scherde mit Filmempfehlungen fürs Weihnachtssofa. Vielen Dank und frohes Fest für Sie.
Danke, wünsche ich auch.
Gestalten. Architektur und Design.
Die Weihnachtszeit ist die Hochzeit der Süßigkeiten aller Art. Dabei rangieren selbstgebackene Plätzchen und Pralinen ganz weit vorne. Unsere Gestaltenkolumnistin Marietta Schwarz hat sich mal genauer die Verpackung von Pralinenschachteln angeschaut. Vor allem das Kunststoffinlay, auf dem diese köstlichen Schweinereien drapiert sind. Welche Gestaltungsgrundsätze gelten da? Und was muss so eine Schachtel eigentlich können?
In dieser Gestaltenfolge können Sie ein neues Fachwort lernen oder sogar zwei. Das eine heißt Tiefziehteil und das andere Pralinenspiegel oder wie der Schweizer sagt
Pralinetray.
Tray wie Tablett. Vielleicht wäre an dieser Stelle Silbertablett zutreffend oder sogar Goldtablett, denn bei Lind und Sprüngli werden die Pralinen auf einem goldenen Tiefziehteil aus Plastik präsentiert. Wie, habe ich mich gefragt, kommt es zum Aussehen dieses Plastikteils, das in einem Verfahren tiefgezogen wird? Warum hat es diese unregelmäßig gewölbte und geriffelte Oberfläche? Um eine Enttäuschung vorwegzunehmen, ich habe es nicht herausgefunden. Obwohl mir der Maître de Chocolat, Urs Lierchti, höchstpersönlich Fragen beantwortet hat.
Sind Sie denn derjenige auch, der auf dem Foto zu sehen ist? Nein, ne?
Ja, manchmal schon.
Urs Lierchti antwortet auf manche Fragen ausweichend. Er ist der Meister für die Schokolade, sagt er. Andere kümmern sich um die Verpackung. Jedenfalls dauere es 2 bis 3 Jahre bei Lind, bis die Anordnung der Pralinen für eine neue Kreation in der Schachtel feststeht. Die Entwicklung eines Pralinenspiegels, sagt Urs Lierchti, ist ein wunderbares, aber langwieriges Vergnügen.
Also die Pralineneinlage muss, wenn man die Schachtel öffnet, muss begeistern. Und dann hat es einfach auch funktionelle Eigenschaften, wo wir diese Meisterwerke auch schützen beim Transport.
Unten am Tiefziehteil zum Beispiel, dort, wo wir nie hinschauen, gibt es Auswölbungen, kleine Füßchen, die als Stoßpuffer dienen. Jedes sieht anders aus, wie auch die Pralinen eine große Bandbreite haben. Rund, eckig, hell, dunkel, dick oder dünn, gegossen oder geprägt. Und jedes Bettchen im Tiefziehteil ist passgenau. Ist doch selbstverständlich, sagen Sie jetzt. Ist es nicht. Die Kunststoffeinlagen von Keksen und Pralinen sehen bei jedem Hersteller anders aus. Bei Savade, einer Berliner Pralinenmanufaktur mit 140-jähriger Tradition, handelt es sich um ein schlichtes, durchsichtiges Plastikteil mit einem quadratischen Tiefziehraster.
In unserem Fall ist es so, dass wir handgemachte Pralinen verkaufen oder auch herstellen eben. Und deshalb hat jede Praline ein standardisiertes Bett. Mhm. Das heißt, wir sind zu klein, um für jede Praline ein eigenes, individuelles Bett zur Verfügung zu stellen,
sagt Inhaberin Melanie Hübel. Auf den ersten Blick sieht also das Inlay einer Manufakturpraline von Savade standardisierter, industrieller aus als das des industriell produzierten Konkurrenten. Das ist doch verrückt. Aber es schafft eine Akkuratesse, einen Minimalismus, der die einzelnen Pralinen auch ohne Goldwölbungen erstrahlen lässt. Überhaupt ist dieser Wadeschachtel eine große Show, in der sich das Berlin der letzten 100 Jahre spiegelt.
Die Muster beispielsweise sind so Textilien und Stoffmuster aus den 20er, 30er Jahren entlehnt. Innenfutter von Mänteln, von Kleidern, von Hüten. Dieses typische Hutschachteldesign, was es damals gab.
Die Pappe der Schachtel ist richtig dick, sodass zwischen Deckel und Boden eine vornehme Schattenfuge entsteht. Nach dem Öffnen wird man mit einem marmorierten Innenleben im Deckel überrascht. Es gab allerdings mal eine Überraschung, erzählt Melanie Hübel, die den Kunden gar nicht gefallen hat. Ein Savade-Klassiker, der sogenannte Zarenhappen, sah irgendwie anders aus. Die Pralinentopographie hatte sich verändert, nachdem die Manufaktur einen Produktionsvorgang vereinfacht hatte.
Da werden Sultaninen in Rum eingelegt über Nacht, damit die durchziehen. Dann werden die mit dunkler Kuvertüre vermengt und tatsächlich von Hand in so kleine Töpfchen gelöffelt. Dann gab es mal die Überlegung zu sagen, wir gießen die einfach. Aber das führt dazu, dass die Praline oben viel glatter wird. Und die Sultaninen, diese Eingelegten, nicht mehr auftreiben.
Die Zarenhappen waren vom, sagen wir, Mittelgebirge zum norddeutschen Flachland mutiert. Fazit: Welche Pralinen auch immer Sie bevorzugen, schauen Sie auf die Details. Denn da liegen die kleinen Geschichten verborgen.
Das Lesen der anderen.
Heute mit einer neuen Ausgabe der Closure, dem frei zugänglichen und kostenfreien Kieler E-Journal für Comicforschung. Karl-Christian Kasper forscht und schreibt mit und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Kasper.
Guten Tag.
Ihre neue Ausgabe beschäftigt sich mit dem Genre der Eco-Comics. Da wird sich jetzt wahrscheinlich zunächst mal die eine oder der andere fragen, was genau ist damit überhaupt gemeint?
Ja, wir verstehen den Begriff in einem etwas weiteren Sinne. Es gibt zum einen eine lange Tradition der buchstäblichen Naturdarstellung im Comic und auch Umweltschutzrhetorik und all das, was man vielleicht so konventionell mit Natur assoziiert, mit unberührter Wildnis. Wir betrachten aber in einem weiteren Sinne Comics allgemein, die das menschliche Verhältnis zur Natur aufgreifen, darstellen, kritisch betrachten, die also ganz grundsätzlich fragen, wie die Grenze überhaupt gezogen wird zwischen Natur und Kultur, zwischen Welt und Umwelt und zwischen dem Menschlichen und dem Nichtmenschlichen und welche ganz konkreten materiellen Konsequenzen diese Grenzziehung eben jeweils haben, wer davon eingeschlossen wird und wer davon ausgeschlossen wird. Also es geht dabei um die Verhandlung von Bildern des Natürlichen und um kulturelle Einstellungen zur Natur, mehr noch als um die buchstäbliche Darstellung irgendwie von unberührten Wäldern und Comics-Landschaften.
Das heißt, im Grunde von Möbius-Comics bis zum Masipulami reicht da diese Spannbreite. Würden Sie sagen, es gibt richtig gehende Bestseller, die Sie diesem Genre so zurechnen würden?
Ja, also da kann man einige Bestseller oder zumindest recht bekannte Comics schon in unserer Ausgabe sehen, mit denen sich unsere Autorinnen und Autoren auseinandergesetzt haben. Animal Man gehört sicherlich dazu, der Superhelden-Comic von Grant Morrison aus den 90ern. Frauke Bergers Grün, ein relativ neuerer deutscher Comic, gehört ebenfalls in diese Kategorie. Also es gibt schon bekannte und auch recht gut verkaufte Werke mit einigem kulturellen Kapital, die sich eben dieser Frage der Grenzziehung von Natur und Kultur verschrieben haben.
Das Cover zur aktuellen Ausgabe, das kommt von der Zeichnerin Jess Thomas und da findet sich bereits eine ja, sehr besondere Sichtweise auf dieses Thema Umwelt. Wir schauen da auf eine satte, grüne, vielfältig belebte Hecke mit Vogelnest, mit einem äsenden Reh im Vordergrund. Wir sehen Eichhörnchen, einen Fuchs und in dieser Hecke befinden sich aber Aussparungen, die den Blick auf die im Grunde von Menschen zerstörte und flurbereinigte Welt in Schwarz-Weiß freigeben. Also Fabrikschornsteine, wir sehen einen Autofriedhof, so eine zu betonierte Gasse. Was für ein Bild von Natur spricht bereits aus dieser Zeichnung?
Ja, hier arbeitet Jess Thomas mit den Möglichkeiten des Comics eben als ganz hybriden Medium, das immer mehrere Arten von Bildern miteinander verknüpft. Das heißt, hier geht es auch ganz oft darum, und in Jess Thomas Beispiel ganz besonders, wie menschliche Gesellschaften eben nicht autonom sind und nicht von der Natur abgeschnitten sind, sondern verflochten sind mit natürlichen Lebensgrundlagen, dass man das gar nicht voneinander trennen kann. Und das macht Jess Thomas hier ganz geschickt, indem im Panel-Zwischenraum zwischen den Einzelbildern, der normalerweise im Comic leer bleibt, hier die Vegetation wuchert und Eichhörnchen spielen. Das heißt, all das, was normalerweise außer Acht gelassen wird, was normalerweise eine Leerstelle ist oder vielleicht ein Hintergrund, mit dem man sich nicht so explizit beschäftigt, all diese natürlichen Elemente, die, über die man oft gar nicht so explizit nachdenkt, rücken hier in den Vordergrund und werden zu den eigentlichen Akteuren, um die es geht. Und damit stellt Jess Thomas sich eben auch in diese Tradition der Comic-Darstellung einer Verflechtung von menschlichem und nichtmenschlichem Leben, von Gesellschaften und Naturen. Das lässt sich gar nicht so einfach trennen. Und das, was normalerweise im Hintergrund ist, tritt hier eben ganz stark in den Vordergrund und stellt somit in Frage, wer sind überhaupt die Akteure in den Geschichten, die wir erzählen? Wer sind die Hauptfiguren? Sind das eben die Menschen? Ist das die Menschheit als so ein abstrakter Akteur? Oder müssen wir da vielleicht ein bisschen weiterdenken und einen eigenen Status als Akteur und eine eigene Handlungsmacht eben auch auf diese Wesen ausweiten, die Jess Thomas hier so sehr schön, finde ich, darstellt. Diese Eichhörnchen und Pflanzen und Blumen, und die natürlich auch symbolisch oder metaphorisch hier stehen, Sphäre der Natur, die normalerweise ausgeschlossen oder im Hintergrund abläuft.
So ein Wesen, bei dem sich Natur und Mensch im Grunde verschränken, ist auch der Held Ihres ersten Artikels, nämlich der Animal Man, von dem Sie gerade auch schon gesprochen haben. Der wurde konzipiert bzw. neu aufgelegt von der Superheldenschmiede DC Comics. Was ist das für ein Wesen?
Er ist ein ganz seltsames, hybrides, grenzüberschreitendes Wesen. Er beginnt als ganz normaler Superheld mit dem klassischen Überlegenheitsmythos, ein Held, der über den Dingen steht. Aber er bezieht seine Kräfte eben aus der Tierwelt. Und das führt dann dazu, dass er sich immer weniger von der Natur und von den Tieren abgrenzen kann und immer stärkere symbiotische und parasitäre Verbindungen mit seiner Umgebung eingeht. Also der sich wirklich in einem Zwischenraum zwischen Mensch und Tier bewegt und sich dadurch dann eben auch mit Problemen beschäftigt, die man nicht mit typischer superheldischer Gewalt lösen kann. Hier gibt es keine Superbösewichte unbedingt, die man irgendwie ins Gefängnis stecken kann, sondern er beschäftigt sich mit Tierexperimenten, er beschäftigt sich mit Klimawandel, grundsätzlichen Frage, wie die Grenze zwischen Natur und Kultur, die er so sehr vermischt und über die er sich so spielend bewegt, in anderen Sphären ganz destruktive und zerstörerische Konsequenzen hat.
Christian Kasper ist Anglist und Mitherausgeber des Kieler E-Journals für Comicforschung Closure. Die neue Ausgabe zu Eco-Comics, die ist im Netz zu finden unter closure.uni-kiel.de. Vielen Dank, Herr Kasper.
Herzlichen Dank.